Ich bin eine Predigt der City Church Würzburg. Predigten der City Church Würzburg gibt es im Internet unter www.citychurch.de.
Nachtlichter habt ihr gerade so eine Themenstaffel und ich werde heute über das Thema Hellherzen versuchen, was zu sagen. Das heißt, ich habe diese Predigt ursprünglich in unserer Gemeinde im Projekt X zum ersten Mal gehalten und in einer Themenstaffel mit dem Titel Follow Me. Da ging es also darum, zu folgen, nachzufolgen. So ähnlich wie auf Facebook, nur dass man nicht auf Facebook irgendjemandem folgt, sondern im Glauben geht es darum, dass man Jesus folgt. Und weil das die Themenstaffel war, starte ich jetzt mal mit diesem Begriff Folgen und komme dann zu den hellen Herzen. Ihr werdet das schon sehen und hoffe, das macht dann auch Sinn, den Weg, den ich mit euch versuche zu gehen. Ich steige mal mit einer Frage ein, in das, was ich heute sagen möchte, und zwar mit der Frage, warum folgen Menschen Jesus? Das wäre so die entpersonalisierte Version dieser Frage. Man kann das natürlich auch persönlicher formulieren und einfach sagen, warum folgst du oder warum folge ich Jesus oder folgst du überhaupt Jesus? Wenn ich jetzt so durch die Reihen gehen würde mit einem Mikrofon und jeden mal danach fragen würde, warum er denn Jesus folgt, dann würde es vermutlich recht ähnliche Statements geben. Der eine würde sagen, ich folge, weil mir der Glaube Hoffnung gibt. Oder jemand anders würde sagen, ich folge Jesus, weil mir das im Alltag hilft. Oder ich folge und glaube an Jesus, weil es mir gut tut zu wissen, dass da jemand ist, der auf mich aufpasst. Oder jemand würde sagen, hey, weil da jemand ist, der mir zuhört. Deswegen folge ich. Vielleicht würdest du auch sagen, ich weiß nicht so genau, ob ich folge, weil ich bin noch dabei, rauszufinden, ob das Sinn macht. Ob es wirklich Sinn macht, die Lebensgestaltung dem Beispiel von Jesus anzupassen oder dem Beispiel von Jesus zu folgen. Ich weiß nicht, ob sich das lohnt, ich kriege das gerade raus und wenn sich's lohnt, dann folge ich diesem Jesus. Ich glaube, dass die Antworten hier aus dem Raum, ähnlich wie bei unserer Gemeinde, ganz ähnlich so in diese Richtung gehen würden. Das hat damit zu tun, weil diese Frage, warum wir etwas tun, das hat was mit der Effizienzfrage zu tun. Also der Frage, was bringt es mir? Wenn es mir einen Vorteil verspricht, dann tue ich das. Und wenn nicht, dann lasse ich es eben sein. Und so ist es auch beim Glauben, bei dem Folgen von Jesus. Wenn es mir einen Vorteil verspricht, ein hoffnungsvolleres Leben zu geben, Schutz, Hilfe, einfach, dass jemand da ist, mir zuhört, auf mich aufpasst, dann bin ich dabei, dann folge ich diesem Jesus, diesem Gott. Oder ich prüfe eben gerade, ob das Sinn macht. Für mich. Ich glaube, für uns postmodern geprägte Menschen in Westeuropa gehört diese Effizienzfrage zum Lebenskonzept. So ticken wir. Das ist einfach bei uns so, dass wir diese Frage immer wieder stellen. Und das ist auch nicht an sich verkehrt. Allerdings habe ich den Eindruck, dass uns dabei eine Sache verloren gegangen ist und verloren geht, die ganz entscheidend ist für den Glauben an Jesus. Interessanterweise haben die Menschen früher diese Frage, warum glaubst du, ganz anders beantwortet. Eigentlich spielt diese Antwort, also wie wir sie geben, also diese Effizienzfrage, eigentlich erst seit relativ kurzer Zeit für die Menschen eine Rolle. Und zwar erst seit dem Humanismus oder seit der Aufklärung. Früher haben die Menschen ganz anders gedacht und deswegen auch ganz anders geantwortet. Luther zum Beispiel, vor knapp 500 Jahren, der hätte auf die Frage, warum glaubst du an Jesus, warum folgst du Jesus, gesagt, weil ich jemanden brauche, der mir meine Schuld vergibt. Diese Frage wäre in den ersten 1500 Jahren der Kirchengeschichte die entscheidende Frage gewesen. Ich brauche Vergebung, ich brauche jemanden, der mir meine Schuld wegnimmt. Früher ging es um die Schuldfrage und nicht so sehr um die Effizienzfrage. Es ging nicht darum, was mir der Glaube persönlich bringt, sondern es ging um die Frage, wer klärt mein Schuldproblem? Übrigens ist das bis heute für viele Menschen auf dieser Welt ganz, ganz wichtig und entscheidend, zum Beispiel für Muslime. Für Muslime ist die Frage wichtig, wird Gott, also wird Allah mir meine Schuld vergeben? Ich lese an der Stelle mal ein paar Zeilen aus einem persönlichen Bericht, den ein Afghane, der ursprünglich Muslim war und dann 2012 sich hat christlich taufen lassen, was der gesagt hat, warum er jetzt an Jesus glaubt. Er hat sich, wie gesagt, hat sich vor 2 Jahren taufen lassen und auf der Suche nach Vergebung seiner Schuld Jesus gefunden. Ich lese das mal vor. Er hat gesagt, ich bin in einer muslimischen Familie in Afghanistan geboren. Seit meiner Kindheit lernte ich die Scharia kennen. Ich versuchte immer ein guter Mensch zu sein. Ich hatte Angst, dass Allah meine Sünden nicht vergibt. Ich sagte so, bis ich eines Tages Schwester Sarah aus der Gemeinde so und so kennenlernte. Durch ihre Hilfe konnte ich die Wahrheit erfahren. Ich studierte die Bibel und erfuhr über die Liebe Gottes, über Vergebung der Sünden und über das ewige Leben. Ich habe mir die Frage gestellt, ob Gott mir vergeben kann. Und ich dachte, es ist zu spät. Aber eines Tages las ich Psalm 34, Vers 19. Der Herr ist nahe denen, die zerbrochenen Herzens sind und hilft denen, die ein zerschlagenes Gemüt haben. Dieses Wort hat mein Herz berührt, so dass ich neu geboren wurde. Ich fühlte mich von der Last meiner Schuld befreit. Ich habe keine Angst mehr vor dem Tod, weil ich durch das Blut von Jesus und durch den Glauben an ihn ein echtes, ewiges Leben gefunden habe. Mit diesem Mann zusammen wurden noch viele andere Muslime getauft, die angefangen haben, an Jesus zu glauben. Und bei fast jedem spielte genau diese Frage eine ganz entscheidende Rolle. Wer klärt mein Schuldproblem? Kann Jesus das? Wir individualistisch denkenden und fühlenden Deutschen kennen das so gar nicht mehr so, weil schuldig vor Gott, das ist nicht unsere Denke. Natürlich kennen wir es, schuldig zu sein, uns schuldig zu fühlen, dass wir irgendwas getan haben und uns dann schämen dafür, dass wir das getan haben, weil es den anderen verletzt hat oder weil es in unseren Augen falsch war. Haben wir wahrscheinlich alle schon mal erlebt. Du hechelst zur Straßenbahn, schaffst die Tram gerade so mit Ach und Krach, die Türen gehen hinter dir zu und in dem Moment fällt dir ein, oh, die Sechserkarte ist aufgebraucht und ich habe kein Bargeld. Dann schaust du so ein bisschen rum, setzt dich irgendwo hin, ob irgendwie so ein Kontrolleur da ist und mit schlechtem Gewissen hoffst du, dass heute die Kontrolleure nicht zuschlagen. Und wenn das Gewissen ganz stark schlägt, dann wirst du bei der nächsten Station aussteigen, reumütig zum Ticketautomaten gehen, mit der EC-Karte ein neues Ticket ziehen und dann ist dieses Problem hoffentlich geklärt. Das ist jetzt natürlich nur ein recht banales Beispiel aus dem Leben, aber schuldig fühlen wir uns immer wieder und meistens sind diese Dinge auch ein bisschen tiefgreifender. Zum Beispiel das Auto am Straßenrand, es sah wie ein Unfall aus und du bist weitergefahren. Oder dass ihr als Geschwister eure Eltern in einem alten Pflegeheim habt unterbringen lassen. Bei jedem Besuch merkst du, wie schwer es deinen Eltern fällt. Aber du müsstest beruflich kürzer treten und deinen Geschwistern willst du eigentlich auch nicht zumuten, sich um die senilen Eltern zu kümmern. Oder die Schuld, dass du deinen Ehepartner betrogen hast mit einem Bekannten, mit einer Bekannten. Das ist schon lange her, aber die Schuld, dieses Schuldgefühl wirst du nicht los. Oder du fühlst dich schuldig, weil du überzeugt bist, dass Schläge in der Erziehung überhaupt nichts zu suchen haben, aber wenn alles hart auf hart kommt, wenn du schlecht geschlafen hast, die Nacht war kurz, wenn du genervt bist, wenn die Kinder nicht aufhören, dich zu nerven, dann rutscht dir manchmal doch die Hand aus. Nur ein Klaps auf den Po, aber du fühlst dich trotzdem schuldig. Ich weiß noch genau, vor 12 Jahren war es. Ich weiß noch an dem Tag, als mein Vater gestorben ist, damals war es so, dass ich gerade dabei war, die Gegensprechanlage von der Türklingel meiner Eltern zu reparieren. Und ich schraubte da gerade so herum, als mein Vater zu mir ins Zimmer kam. Er kam mir sehr nah, um zu schauen, was ich da mache. Er war nach einem Schlaganfall halbseitig gelähmt und konnte solche Reparaturarbeiten nicht mehr machen. Er wollte wahrscheinlich einfach zusehen, was ich da mache. Das hat ihn interessiert, aber mich hat es genervt. Und dann habe ich ihn angepflaumt und habe gefragt, warum er mich nicht in Ruhe lässt. Immerhin repariere ja ich seine Anlage und ich habe ihn dann quasi aus dem Zimmer geschmissen. Ich weiß noch, wie er ziemlich irritiert aus dem Zimmer gegangen ist und das Zimmer verließ. 5 Stunden später war er gestorben. Vom Mittagsschlaf nicht mehr aufgewacht. Vermutlich ein Herzinfarkt, hat der Arzt gesagt. Das war ein Heiligabend vor 12 Jahren. In meinem letzten Gespräch mit meinem Vater habe ich ihn aus dem Zimmer geschmissen. Wir kennen solche Situationen, wo wir uns schuldig fühlen. An anderen Menschen, schuldig an uns selbst. Manchmal kann man solche Dinge klären in einem Gespräch. Andere Dinge lassen sich nicht mehr klären. Und viele Dinge wollen wir überhaupt nicht klären. Am besten nicht drüber nachdenken, am besten gar nicht mehr anschauen. Wir kennen solche Schuldgefühle. Und ich denke, da sind wir nicht anders wie die Menschen im Mittelalter oder zu der Zeit, wo Jesus gelebt hat. Nur haben wir dabei eine ganz wichtige Sache vergessen, einen wichtigen Zusammenhang, nämlich, dass wenn wir vor Menschen schuldig werden oder an Menschen schuldig werden, dass es auch immer was mit Gott zu tun hat. Wir werden auch immer an Gott schuldig, mitschuldig. Gott hat uns Menschen und unsere Welt gemacht und er hat sie sich so vorgestellt, dass wir wertschätzend und liebevoll und ja in einem guten Miteinander umgehen, dass wir auf andere Acht geben. Und jedes Mal, wenn ich jemandem mit Verachtung begegne, wenn ich lieblos zu jemandem bin, dann verletze ich auch Gott. Es tut Gott weh, wenn wir achtlos an Menschen vorübergehen, die unsere Hilfe brauchen. Und es hat etwas mit Gott zu tun, wie ich im Alter mit meinen Eltern umgehe. Und beim Fremdgehen beschädige ich nicht nur die Beziehung zu meinem Ehepartner, sondern auch die Beziehung zu Gott. Oder wenn du dein Kind genervt einen Klaps gibst, weil du die Spannkraft nicht mehr hast, natürlich hat das was mit Gott zu tun, weil Gott hat dir ja deine Kinder geschenkt. Und manchmal denke ich, was würde Gott sagen, zu mir sagen über das letzte Gespräch mit meinem Vater? Vielleicht würde er sagen, Klaus, weißt du eigentlich, dass dein Vater auch mein Sohn war? Wie konntest du so mit ihm umgehen? Du wusstest doch, dass er das nicht mehr kann, dieses Reparieren. Du wusstest, wie gerne er das selber getan hätte. Aber er konnte es nicht mehr. Du wusstest das. Weißt du eigentlich, dass du mich mit deinem Vater aus dem Zimmer geschmissen hast? Wir Menschen werden im Lauf unseres Lebens immer wieder schuldig an anderen Menschen, oft auch an uns selbst und damit immer auch an Gott. Deswegen trägt jeder Zentner schwere Lasten mit sich herum, Schuldenlasten. Und diese Last macht es dunkel in uns, in unserem Herzen. Wir schauen uns an der Stelle einen kurzen Videoclip an. Man sieht dort einen Mann, der auch so eine Schuldenlast mit sich herumschleppt. Und zwar im wahrsten Sinne des Wortes. Es war ein Sklavenhändler im heutigen Brasilien im 18. Jahrhundert. Er hat Guarani-Indianer gejagt und verfolgt, gefangen genommen, als Sklave verkauft, bis er dann eines Tages seinen Bruder, der ihm seine Frau ausgespannt hat, in einem Duell erschießt. Da wird ihm plötzlich bewusst, wie viel Schuld er in seinem Leben auf sich geladen hat und wie er an diesen Guarani und an diesen Bruder und überhaupt an so vielen Menschen schuldig geworden ist. Und er bricht unter dieser Last zusammen. Wie sollte er diese Schuld jemals wieder loswerden? Was sollte er tun, damit es in seinem dunklen Herz wieder hell wird? Sein Seelsorger rät ihm, trag deine Schuld, die Iguazu-Wasserfälle, hinauf dorthin, wo die Guarani-Indianer leben. Und er tut das. Er packt seine Waffen, seine Söldnerausrüstung, alles das, was er gebraucht hat, was sein Leben bestimmt hat, auch die Waffe, mit der er seinen Bruder erschossen hat, packt er zusammen und schleppt das in einem Sack hinauf die Wasserfälle zu den Menschen, die er jahrelang verfolgt und verkauft hat. Das, was wir hier in diesem Video gesehen haben, das ist Gnade, dass jemand meine Schuld, die ich mit mir rumschleppe, kappt, dass jemand zu mir sagt, ich nehme dir deine Schuld ab, ich vergib dir das, was du falsch gemacht hast. Das ist der Kern, um den sich der christliche Glaube dreht. Eigentlich dreht sich alles um Gnade. Dass Gott, der gar nicht nötig hätte, uns die Fehler zu vergeben, die wir falsch gemacht haben, verzeiht. So wie die Guarani-Indianer hier diesem Sklavenhändler vergeben, obwohl sie es gar nicht nötig hätten. Sie könnten sich rächen, aber sie tun das nicht. Sie nehmen diesen Mann, der so viel Leid über ihre Familien und über ihre Kinder und über sie selbst gebracht haben, die nehmen sie an und zahlen es ihm nicht heim, was er getan hat. Sie haben Gnade vor Recht ergehen lassen. So ist Gott, so ist Jesus. Er lässt Gnade vor Recht ergehen und vergibt uns, egal was wir getan haben. Er vergibt uns selbst, was wir uns selbst nicht vergeben können. Und dadurch wird es bei uns in unseren Herzen hell. als wenn jemand das Licht anzündet oder eine Kerze anzünden würde. Gnade, Gott vergibt uns das, was wir uns selbst nicht vergeben können. Den Unfall am Straßenrand, wo ich achtlos vorbeigefahren bin. Den Umgang mit den alt gewordenen Eltern, das Fremdgehen, der Klaps in der Erziehung, mein letztes Gespräch mit meinem Vater. Und alles, worum sich das Leben eines Christen dreht, das dreht sich alles um diese Gnade. Es gibt endlos viele Stellen im Alten und Neuen Testament, wo es um die Gnade von Gott geht, wie er vergibt, wie er allen Menschen vergibt, wie er bedingungslos vergibt und wie das Leben aussieht, wenn es von dieser Gnade bestimmt wird. Wenn quasi Gnade der Mittelpunkt unseres Lebens wird. Eine Stelle aus dem Neuen Testament, in der das vorkommt, lese ich vor. Sie ist von Paulus, der hat mal geschrieben, denn Gottes Gnade ist sichtbar geworden, mit der er alle Menschen retten will. Sie bringt uns dazu, dass wir uns von aller Gottlosigkeit und allen selbstsüchtigen Wünschen trennen, dafür besonnen und rechtschaffen leben, wie es Gott gefällt. Denn wir warten darauf, dass sich unsere Hoffnung bald erfüllt, dass unser großer Gott und Retter Jesus Christus in seiner ganzen Herrlichkeit erscheinen wird. Er hat sein Leben für uns gegeben und uns von aller Schuld befreit. So sind wir sein Volk geworden, bereit, von ganzem Herzen Gutes zu tun. Das ist so ein Absatz aus einem Brief, den der Paulus an seinen Mitarbeiter, den Titus, geschrieben hat. Jetzt ist der Gedankengang, den der Paulus in diesem Brief geht, nicht genau der, den wir gegangen sind. Deswegen werde ich den Text kurz erklären und so ein bisschen hin und her springen. Das sieht man dann aber auch auf der Leinwand. Ich fange mal mit dem ersten Satz an. Gottes Gnade ist sichtbar geworden, mit der er allen Menschen retten will. Das heißt, Gott ist allen Menschen gnädig. Er will, dass alle Menschen von ihm, ihren Schuldgefühlen und von ihrer Schuld, also das ist ja noch viel wichtiger als die Schuldgefühle, von ihrer realen Schuld befreit werden. Und weil Paulus hier schreibt, diese Gnade, die rettet, ist sichtbar geworden, ist ja die Frage, kann man Gnade sehen? Vielleicht so, wie man Licht sehen kann? Ich glaube ja. Christen glauben, dass in der Person Jesu Gottes Gnade ein Mensch geworden ist und dass, als Jesus gelebt hat, die Menschen Jesus sehen konnten, anfassen konnten, mit ihm reden konnten, dass dieser Jesus da war. Und dieser Jesus hat mal gesagt, dass er selber das Licht der Welt ist. Quasi dieses Licht, diese Gnade konnte man sehen. Und ich würde sagen, kann man bis heute sehen, wenn man genau hinschaut. Ein paar Sätze später schreibt Paulus, und da springe ich jetzt im Text, er, Jesus, hat sein Leben für uns gegeben und uns von aller Schuld befreit. So sind wir sein Volk geworden. Hier schreibt Paulus mitten in seinen Gedanken, das schiebt er quasi nach, warum wir denn von unserer Schuld gerettet werden. Jesus hat sein Leben für uns aufgegeben. Er ist gestorben, er wurde von Menschen an ein Kreuz geschlagen, hingerichtet. Er ist dort verreckt, buchstäblich verreckt. Und er hat damit die Möglichkeit geschaffen, dass Gott unsere Schuld vergibt. Wisst ihr, ohne dass Gott uns die Schuld vergibt, also ohne Gnade, kann kein Mensch wirklich eine Beziehung zu Gott bekommen. Wir würden alle nur irgendeiner sinnlosen Religion nachfolgen. Wir würden zu Gott beten, aber er würde uns nicht hören können und er würde uns wahrscheinlich auch gar nicht hören wollen. Wir würden religiöse Kerzen anzünden, aber damit könnten wir unser dunkles Herz nicht hell machen. Aber weil Gott Kontakt mit uns Menschen haben wollte, weil er keine tote Religion haben wollte, ist er selbst ein Mensch geworden, um bei uns zu sein, um Beziehung zu uns zu haben, um seine Gnade zu leben, um sein Licht in unsere dunklen Herzen hineinzuschleuchten. Und dann musste er, Jesus, Gott selbst, sterben, damit er uns die Schuld vergeben kann. Ich kann nicht erklären, warum das so ist. Warum quasi er sterben musste, warum das Kreuz sozusagen der Mittelpunkt dieser Gnade ist. Warum er verbluten musste, um uns zu vergeben. Aber es ist so. Und jedes Mal, wenn du ein Kreuz siehst, soll es dich an diese Gnade erinnern, dass er dich von deiner Schuld retten will, dass er quasi durch sein Sterben die Dunkelheit in deinem Herzen zerreißt und das Licht anmacht. Das Einzige, was wir tun müssen, ist, zu Jesus zu sagen, vergib mir. Es tut mir leid. Vergib mir meine Überreaktion mit meinen Kindern. Vergib mir, dass ich meinen Partner betrogen habe. Vergib mir, dass ich meine Eltern abgeschoben habe. Vergib mir diesen Unfall, an den ich vorbeigefahren bin. Oder was auch immer deine Schuld ist, vergib mir. Und wenn du das sagst, dann vergibt Gott. Dann wäscht er deine Schuld weg. Dann gibt er dir ein helles Herz. Dann nimmt er die Dunkelheit aus deinem Leben, indem er sein Licht da hineinleuchten lässt. Und dann gehörst du, sagt der Paulus, zu seinem Volk. Zu den Leuten, die Jesus folgen. Im echten Leben ihm nachfolgen. Dann ist das ist dann auch das, was das Herzstück dieses Abschnitts von Paulus ist. Er schreibt, dass uns diese Gnade verändert. Gnade heißt nicht nur, dass Gott uns die Schuld vergibt, sondern dass er uns verändern will. Paulus drückt es so aus: Sie, die Gnade, bringt uns dazu, dass wir uns von aller Gottlosigkeit und allen selbstsüchtigen Wünschen trennen, dafür besonnen und rechtschaffen leben, wie es Gott gefällt. Gottlosigkeit, das klingt so ein bisschen hart. Oder selbstsüchtig würde man heute vielleicht eher mit so Egoismus wiedergeben, treffender wiedergeben. Gott will uns verändern, dass wir so leben und handeln und denken, damit und etwas in uns anfängt zu leben, wie er uns gedacht hat. Dass wir gut und liebevoll miteinander umgehen. Im Grunde genommen bedeutet Gnade, du kannst nicht der Lieblosigkeit vergeben lassen und weiter lieblos leben. Du kannst nicht fremd gehen, dir das vergeben lassen und nachher genauso weiterleben. Gnade drängt uns dazu, uns zu verändern. Gnade will uns antreiben, die Energie aufzubringen, in eine andere Richtung zu gehen. Paulus sagt das in dem Abschnitt noch einmal mit anderen Worten. Er sagt, so sind wir sein Volk geworden, bereit, von ganzem Herzen Gutes zu tun. Herzen, die durch Gnade, die Gnade von Jesus zu Hellherzen geworden sind, werden bestrebt sein, Gutes zu tun. Wenn dich die Gnade Gottes erwischt, dann wirst du erleben, wie er dir vergibt und wie genau diese Vergebung die Kraft in dir ist, dass du willst, dass es nicht nur in deinem Herzen hell wird, sondern auch in deiner Umgebung. Dass du plötzlich anfängst, Gutes zu tun dort, wo du vielleicht vorher das nicht geschafft hast. Gutes in deinem privaten Umfeld, in der Familie, in der Ehe, bei Freunden, in der Nachbarschaft. Dass du dich einsetzt, dass es ein gutes Miteinander ist. Dass du liebevoll mit anderen Menschen umgehst und damit Gottes Liebe lebst. Gutes tun aber auch auf der Arbeit, in dem Miteinander mit den Kollegen und dem Chef. Manchmal, wo das ja gar nicht so einfach ist, dass du dort dich engagierst, dass es gut ist. Dass es gut funktioniert mit den anderen. Gutes auch in der Öffentlichkeit, in Kampagnen für das Leben, in Aktionen, die vielleicht diese Gemeinde hier tut, um sich in der Stadt für das Gute einzusetzen, für soziale Gerechtigkeit und auch Gutes für dich selbst. Dass du immer wieder darüber nachdenkst, was tut mir denn wirklich gut? Gnade heißt, dass Jesus dich und mich verändern will. Er will schon jetzt uns neu machen, weil er in Zukunft alles neu machen will. Er will das Negative, das Ungerechte, das Dunkle, das Böse eines Tages endgültig besiegen. Er wird es endgültig besiegen und heute fängt er bei uns im Herzen an. Deswegen will er uns gnädig sein, dass dieses Neue wächst und eines Tages vollkommen neu ist. Deswegen schreibt der Paulus, denn wir warten darauf, dass sich unsere Hoffnung bald erfüllt, dass unser großer Gott und Retter Jesus Christus in seiner ganzen Herrlichkeit erscheinen wird. Wie ein Beamer, wie ein heller Scheinwerfer erscheinen wird, dieser Jesus. Christen glauben, dass Jesus, der große Gott, der große Retter, eines Tages sichtbar wie ein Blitz, wie ein großer Scheinwerfer aufleuchten wird und alles Böse, alle Dunkelheit, allem ein Ende setzen wird, was negativ und destruktiv ist. Und heute will Jesus diese Rettungsaktion in dir, in mir schon anfangen. Das heißt Gnade. Und deswegen dreht sich alles im Glauben um Gnade. Und die Frage ist letztendlich, ob du diesem Jesus erlaubst, dein Herz hell zu machen. Und ob du diesem Jesus erlaubst, dass dieses Licht dein Leben beherrscht, damit es heller wird. Das ist die Frage an dich, an mich. Und weil das eine schwierige Frage ist, weil das oft ganz viel in unserem Leben durcheinander bringt, weil wir uns ändern müssten, in eine andere Richtung gehen müssten. Deswegen bete ich jetzt, dass Jesus uns hilft, dass wir das hinkriegen. Dieses Vergib mir zu sagen. Und zu sagen, komm mit deinem Licht in mein dunkles Herz. Jesus, danke, dass du mit deinem Licht in unser dunkles Herz hinein willst. Danke, dass du, egal was wir getan haben und egal was wir tun werden, uns gnädig sein willst. Dass dein Wunsch ist, dass wir uns vergeben lassen. Aber das hat mit Stolz zu tun, das hat damit zu tun, dass wir uns ändern müssten. Gib uns die Kraft, den Mut, vielleicht auch die Stärke, zuzugeben, dass wir dich brauchen, dass wir Gnade brauchen. Lass uns nicht nach Hause gehen in dem Wissen, da ist ein gnädiger Gott und das hat nicht viel mit mir zu tun, sondern dass es wirklich in unser Herz reinfällt und dass wir sagen, Jesus, ich will, dass du mir vergibst. Amen.
Weitere Predigten sowie Informationen zur City Church Würzburg findest du im Internet unter www.citychurch.de.